Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Heute, liebe Hörer, wollen wir wieder über ein Herzensthema sprechen. Es ist zumindest die Herzensangelegenheit meines Gastes. Professor Dr. Boris Hoffmann ist nämlich heute zu Gast. Er ist Chefarzt der Kardiologie am Asklepios Klinikum in Harburg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Seifert.
Genau, mein Name ist Vanessa Seifert und wir sprechen natürlich über das Herz, also über Herzrhythmusstörungen, über Vorhofflimmern natürlich, vielleicht auch darüber, ob Herzerkrankungen eine größere Rolle spielen nach einer überstandenen Covid-Infektion. Und wir wollen sprechen über genetische Herzerkrankungen. Dazu hat Professor Hoffmann eine besondere Sprechstunde in Harburg. Herr Professor Hoffmann, wer kommt da? Was für Fälle sehen Sie in dieser Sprechstunde?
Also wir sehen häufig Patienten, häufig junge Patienten, das ist unser typisches Patientenkollektiv, die schon eine Erstdiagnose haben. Es sind EKG-Veränderungen aufgefallen, die vom niedergelassenen Kardiologen oder vom Internisten oder vom Hausarzt nicht näher zugeordnet werden können. Hier schauen wir dann ganz genau, ist das ein Patient, der eventuell eine angeborene Kanalerkrankung hat? Es gibt im Herzinneren, in der Herzmuskelzelle Kanäle, die Körpersalze aus der Zelle ein- und ausschwimmen lassen. Mhm. Und wenn diese Tests positiv sind, das heißt, wir haben den Verdacht auf eine angeborene Kanalerkrankung oder zum Beispiel auf eine angeborene Herzmuskelerkrankung, dann führen wir bei uns nach einer entsprechenden genetischen Aufklärung, das sieht das Gendiagnostikgesetz vor, eine genetische Untersuchung durch. Das ist eine einfache Blutentnahme, es werden 2 Milliliter Blut abgenommen. Das schicken wir in ein Speziallabor. Die Untersuchungen sind sehr, sehr aufwendig, dauern ungefähr 4 bis 8 Wochen in der Größenordnung. Und wenn der Befund dann vorliegt, besprechen wir mit dem Patienten den Befund. Mhm. Ein anderes Kollektiv, was wir auch sehr häufig sehen, sind Patienten nach einem überlebten plötzlichen Herztod. Junge Patienten, die aus einer völlig ungeklärten Ursache plötzlich umgefallen sind, reanimiert worden sind, das Ereignis überlebt haben.
Ja.
Teilweise habe ich aber auch Angehörige von jung verstorbenen Patienten in meiner Sprechstunde, die um Rat fragen, weil zum Beispiel die rechtsmedizinische Untersuchung keine fassbare Ursache ergeben hat für den Tod des jungen Menschen.
Okay.
Und dann beginnt die Detektivarbeit, weil eigentlich möchten wir da klar ganz gerne mit dem sogenannten Indexpatienten arbeiten. Das ist der Patient, der wahrscheinlich diese Erkrankung hat. Der ist nun verstorben.
Mhm.
Ja.
Und das heißt, wie oft kommt das vor, dieser plötzliche überlebte Herztod?
Das ist relativ häufig. Muss
tatsächlich?
Man sagen.
Was?
Ja. Ja. In Zahlen kann ich es jetzt gar nicht fassen, aber wir haben es in Harburg immer wieder, dass Patienten eingeliefert werden, reanimiert worden sind. Dann ist die Ursache letztendlich unklar. Dann beginnt die Forschung. Patienten bekommen Herzkatheter.
Ja.
Herzkatheter ist unauffällig. Die Patienten bekommen dann eine Kernspintomographie des Herzens. Ist zum Beispiel eine Herzmuskelentzündung verantwortlich für den überlebten plötzlichen Herztod. Wenn das auch negativ ist, dann fangen wir relativ schnell an, mittlerweile den Patienten dahingehend aufzuklären, eine genetische Untersuchung durchzuführen.
Mhm. Ja. Und das heißt, genetisch heißt in dem Fall auch, es ist sozusagen familiär vorgeprägt, es ist vererbbar.
Genau, es ist vererbbar. Es ist häufig, wenn man die Patienten dann fragt, gibt es ungeklärte plötzliche Herztodesfälle in der Familie in jungen Jahren? Ungeklärte Badeunfälle können auch ein Hinweis auf ein plötzliches Herztodesfall geschehen, auf eine Impfung letztendlich sein. Oder es muss nicht immer so dramatisch sein, es können einfach Bewusstlosigkeiten vorliegen, zum Beispiel bei Geschwisterpaaren oder Ähnlichen, die dann häufiger mal umgekippt sind aus ungeklärter Ursache.
Mhm.
Und dann wird häufig die Verlegenheitsdiagnose getroffen, naja, das wächst sich schon aus, die kippen halt ab und zu mal um, das passiert schon mal in jungen Jahren.
Mhm. Aber wenn ich das im Familienkreis habe oder davon weiß, ab wann muss ich vielleicht mich selbst dann auch kontrollieren lassen?
Genau, also ganz wichtig ist, jede ungeklärte Bewusstlosigkeit sollte von einem Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie abgeklärt werden. Mhm. Es sollte eine Langzeit-EKG-Untersuchung, eine Ruhe-EKG-Untersuchung durchgeführt werden und eine Herz-Ultraschall-Untersuchung. Und wenn dann Auffälligkeiten auffallen, diese sogenannten Kanalerkrankungen oder die Herzmuskelerkrankung, kann man dann im Herz-Ultraschall oder im EKG häufig schon erkennen oder einen Hinweis darauf erkennen.
Okay, aber so präventiv kann ich noch nicht wirklich was tun, wenn ich denke, ich habe eine familiäre Disposition.
Wenn Sie eine familiäre Disposition haben, das heißt plötzlich ungeklärte Herztodesfälle
schon und regelmäßig
selber noch nicht umgekippt sind, würde ich mich kardiologisch untersuchen lassen heutzutage. Ja. Da sind wir ein bisschen vorsichtiger geworden.
Okay. Kommen wir vielleicht nochmal auf das große Thema Corona. Das können wir natürlich nicht ganz ausklammern. Viele oder einige sagen ja auch, nach einer überstandenen Covid-Infektion spüren sie so einen Druck auf der Brust oder haben Symptome wie Herzrasen. Gibt es da eine Häufigkeit von Herzerkrankungen nach Covid-Infektion? Kann man dazu was sagen?
Die ist mittlerweile ganz klar belegt, dass es das gibt. Und zwar hat das Syndrom auch einen Namen, das heißt PACS. Das sind die postakuten Komplikationen nach einer Corona-Infektion, die unterschiedliche Auswirkungen haben können. Sie können einmal neurologische Auswirkungen haben. Die Patienten klagen zum Beispiel über eine anhaltende Müdigkeit. Typischerweise beginnen diese Symptome oder starten ab 4 Wochen nach der Corona-Infektion, können bis zu 12 Wochen anhalten, teilweise aber auch länger. Dann ist es ein chronisches Syndrom. Sie haben es schon angesprochen, ganz typisch. Die Patienten klagen über Herzrasen bei geringster Belastung. Sie klagen über eine Belastungsintoleranz. Das heißt, Tätigkeiten, die früher problemlos durchgeführt wurden, Sport zum Beispiel, Treppensteigen, sind mit einem Herzrasen verbunden. Die Ursachen sind letztendlich vielfältig. Einmal kann eine direkte Infektion des Herzmuskels dafür verantwortlich gemacht werden. Wir wissen, dass bis zu 70% der Patienten im Rahmen einer Corona-Infektion wie auch immer geartete Entzündungen des Herzmuskels haben können. Das können leichte Entzündungen sein, das können aber auch schwerwiegende Entzündungen sein. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die letztendlich durch den Coronavirus beeinflusst werden. Zum Beispiel das vegetative Nervensystem, was unter anderem auch die Herzfunktion, die Herzfrequenz steuert. Ja. Und dann kommt es zu dieser überschießenden Frequenzreaktion. Da gibt es mittlerweile von den amerikanischen Fachgesellschaften gute Empfehlungen auch, was die Diagnostik angeht. Es sollen kardiologische Vorstellungen empfohlen werden mit einer Blutentnahme. Herzultraschall, gegebenenfalls auch die besagte Kernspintomographie nochmal, ob eine Herzmuskelentzündung vorgelegen hat. Und dann gibt es mittlerweile auch Trainingsprogramme, um letztendlich wieder in dieses Berufsleben, das ist ja für viele Patienten sehr belastend, gerade für junge Patienten, wenn sie früher Sport gemacht haben, um die Alster gejoggt sind.
Und plötzlich all das nicht mehr können.
Und das alles gar nicht mehr können. Ja. Jetzt noch nicht mal die Treppen hochkommen vernünftig. Das sind junge Menschen, die ins Berufsleben wieder einintegriert werden müssen. Und da ist na klar wichtig, sowas zu machen.
Trifft es denn vor allem Patienten mit Vorerkrankungen oder sind es auch jüngere Menschen, die vielleicht zu früh wieder mit Sport angefangen haben? Da hat man ja auch immer gesagt, nach so einer Covid-Infektion erstmal warten, bevor man das Training wieder aufnimmt, weil das Herz in Mitleidenschaft gezogen werden kann.
Also es sind nicht nur Patienten mit Vorerkrankungen. Wir wissen ja klar, dass die Patienten mit Vorerkrankungen eher prädisponiert sind für schwere Verläufe, die letztendlich auf der Intensivstation, auch bei uns in Harburg im Beatmungszentrum, dann halt versorgt worden sind. Wir wissen aber auch, dass diese postakuten Veränderungen, die wir beschrieben haben, dass die letztendlich bei Patienten auftreten, die nur ganz leichte Covid-Symptome, aber auch Patienten, die asymptomatisch waren unter einer Covid-Infektion und einen Zufallsbefund mit einem positiven Antigen und einem positiven PCR-Nachweis haben. Da gibt es keine richtig identifizierbaren Risikofaktoren. Wir wissen zum Beispiel auch aus anderen Untersuchungen, um vom Herz wegzukommen, dass die Häufung zum Beispiel für die Zuckerkrankheit, für den Diabetes mellitus, deutlich erhöht ist in der Phase nach einer Corona-Infektion.
Ja. Jetzt wollen wir doch nochmal wieder zum Herzen zurückkehren, natürlich, zu Ihrem Spezialgebiet und zum Vorhofflimmern, denn das ist die häufigste Herzrhythmusstörung, muss man sagen. Spürt man die immer selbst, dieses Vorhofflimmern?
Das ist das Fatale beim Vorhofflimmern. Die Symptomatik beim Vorhofflimmern, ungefähr 1-2% der Deutschen, der erwachsenen Bundesbürger, haben Vorhofflimmern. Ja. Das heißt, wir reden hier von ungefähr 1 Million Patienten, die Vorhofflimmern haben können. 70% der Patienten merken das Vorhofflimmern. Die merken es leicht. Teilweise, zum Beispiel, wenn ich mich auf die linke Seite drehe, dass das Herz ein bisschen unregelmäßig stolpert.
Ja.
Es gibt Patienten, die haben Herzinfarkt, ähnliche Symptome unter dem Vorhofflimmern. Die kommen mit dem Rettungswagen in die Klinik und es gibt 30% der Vorhofflimmerpatienten, die merken das Vorhofflimmern gar nicht. Die fallen dann auf, wenn sie entsprechende Risikofaktoren haben für einen Schlaganfall, dann tatsächlich mit einem Schlaganfall erstmalig auf. Und das ist das Fatale. Deshalb geht der Trend auch immer weiter dazu, das Vorhofflimmern frühzeitig zu diagnostizieren. Das ist auch in den Leitlinien enthalten. dass man ab einem bestimmten Alter Vorhofflimmern in sehr jungen Jahren, meine jüngste Patientin, die ich jemals Katheter ablatiert habe, war 18 Jahre alt.
Okay.
Die hat das Vorhofflimmern mit der Apple Watch von ihrem Vater entdeckt.
Selbst diagnostiziert,
ach, aber was? Absolut korrekt, weil die Diagnostik, und die war hochsymptomatisch unter dem Vorhofflimmern. Medikamentöse Therapieversuche haben nicht angeschlagen und dann habe ich dieser jungen Patientin zusammen mit den Eltern zu einer Katheterablation tatsächlich geraten. Das typische Patientenkollektiv ist aber um und bei 65 Jahre alt.
Also 18-jährige Frau ist eher eine Ausnahme.
Ist eine absolute Rarität. Mhm. Ist häufig dann auch tatsächlich, wo wir wieder in der Genetik sind, dann auch bei so jungen Patienten gibt es eine familiäre Häufung. Es gibt tatsächlich auch Genveränderungen, die zum Vorhofflimmern halt führen. Das ist aber eher seltener. Ganz typisch ist der doch eher ältere Patient. Bei den über 80 Jahre alten Patienten haben fast 15% aller Menschen Vorhofflimmern. Also es ist eine sehr häufige Erkrankung des älteren Menschen. Häufig haben wir keine richtigen erkennbaren Ursachen dieser Rhythmusstörung, wieso diese Rhythmusstörung auftritt. Einige Patienten haben Bluthochdruck oder Mehrteil der Patienten, muss man sogar sagen, fast 70%. Was wichtig ist, wir haben keine richtigen Erklärungen, wieso ist ein Patient symptomatisch wird und wieso ist ein Patient asymptomatisch. Häufig fällt es im Rahmen einer Routinekontrolle auf. Die Leitlinien sagen deshalb, so ab dem 60., 70. Lebensjahr soll man den Puls tasten. Mhm. Neue Möglichkeiten hatte ich schon angesprochen.
Ja.
Das muss nicht immer...
Es muss nicht immer die Watch von Apple sein.
Es gibt auch andere sogenannte Wearable, also tragbare EKG-Geräte, die man zum Beispiel benutzen kann, wo man regelmäßig mal ein EKG aufzeichnen kann und somit frühzeitig Vorhofflimmern erkennen kann und frühzeitig auch das Vorhofflimmern behandeln kann, um nicht erst einen Schlaganfall zu bekommen.
Denn das wäre die Gefahr. Das Vorhofflimmern an sich ist noch nicht die große Gefahr, sondern dazu, es führt eben womöglich zu einem Schlaganfall.
Einmal der Schlaganfall ist das große Risiko. Und dann wissen wir na klar auch, dass Patienten, die Vorhofflimmern haben, ein erhöhtes Risiko haben für eine Herzschwäche, also für eine sogenannte Herzinsuffizienz. Das heißt, Vorhofflimmern an sich hat kein erhöhtes Risiko für den plötzlichen Herztod, kann aber Folgeerkrankungen auslösen oder zu Komplikationen führen, wie dem besagten Schlaganfall.
Jetzt haben Sie schon so ein schönes Verb eingeführt. Ich habe Sie katheterablatiert, haben Sie gesagt. Das ist schön. Vielleicht können wir einmal erklären, was die Katheterablation ist. Denn das wäre die Therapieform, die angewendet wird.
Katheterablation ist letztendlich ein nicht operatives Verfahren. Da geht man über die rechte Leiste bei uns in der Klinik. Wir führen das bei uns in der Klinik mit einer ultraschallgesteuerten Punktion durch, über die untere Hohlvene in den rechten Herzvorhof. Das Vorhofflimmern entsteht aber im linken Herzvorhof. Wir passieren dann die Vorhofscheidewand über ein kleines ovales Fenster, das sogenannte Foramen ovale, mit einer kleinen Nadel, gehen in den linken Vorhof. Das klingt jetzt alles dramatisch.
ist es aber gar nicht so.
Ist es eigentlich gar nicht so. Ein Eingriff dauert ungefähr 1,5 Stunden in der Größenordnung. Der Patient bekommt davon gar nichts mit. Wir führen die sogenannte tiefe Sedierung durch. Das heißt, ähnliche Medikamente, wie sie auch bei einer Magen- oder Darmspiegelung halt genommen werden. Der Patient atmet ganz normal, spontan selber. Und dann werden die erregungsbildenden Zentren, die sind in den sogenannten Lungenvenen. Wir führen das bei uns standardmäßig im ersten Durchgang mit einer Kälteballontechnik durch, was ein besonders schonendes Verfahren ist mit sehr hohen Erfolgsaussichten. Das heißt, das Gewebe um diese Lungenvenen herum wird abgekühlt auf bis zu minus 55 Grad in der Größenordnung.
Ja.
Und dadurch, wenn man so möchte, kommt es zu einer Art Gefrierbrand und zu einer elektrischen Isolation der Lungenvenen vom Vorhof. Das heißt, das Vorhofflimmern kann aus den Lungenvenen nicht mehr in den Vorhof gehen und die Patienten bleiben mit einer Erfolgsaussicht von ungefähr 80-85%.
Also das ist schon sehr viel, genau.
Ist schon sehr viel im Sinusrhythmus.
Mhm.
Da gibt es auch gute Untersuchungen mittlerweile. Das heißt, Patienten, die Medikamente nehmen, haben deutlich höhere Vorhofflimmerquoten als Patienten, die katheterablattiert werden.
Okay.
Deshalb ist die Leitlinienempfehlung auch, wenn Vorhofflimmern vorhanden ist und der Patient entsprechende Symptomatik hat, das heißt, er merkt das Vorhofflimmern, hat vielleicht auch schon Medikamente ausprobiert, die ineffektiv waren, dann ist die Empfehlung halt zu einer Katheterablation.
Okay, und gibt es Patienten, die dafür nicht in Frage kommen für diese Methode?
Ja, es gibt teilweise, also wie gesagt, die Varianz ist total unterschiedlich. Das Alter spielt eine relativ geringe Rolle.
Ach so,
die jüngste Patientin war, wie gesagt, 18 Jahre. Die älteste bisher war knapp 90 gewesen. Mhm. Das ist immer das biologische Alter, was eine große Rolle spielt.
Ja.
Es gibt manchmal, na klar, aber auch medizinische Hindernisse. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Gerinnsel im linken Vorhofohr ist, dann kann man den Eingriff nicht akut durchführen. Mhm. Muss erstmal das Gerinnsel aufgelöst werden. Und wir führen dann den Eingriff meistens 4 bis 8 Wochen später durch. Wir machen vor jeder Katheterablation eine sogenannte Schluckecho-Untersuchung, um dieses Gerinnsel auszuschließen.
Okay.
Das Risiko für einen Schlaganfall während der Prozedur liegt bei weniger als 0,25%. Mhm. Einfach, weil wir so vorsichtig sind und mal gucken, dass kein Gerinnsel im linken Vorhof ist.
Wie viele Katheterablationen führen Sie durch in Harburg, so im Monat? Kann man das sagen, um das mal so ein bisschen...
Also jährlich, also Monat ist eine kleine Varianz. Mhm. Es gibt na klar auch immer sowas wie ein Sommerloch.
Aktuelle
Wartezeit geht so bis Ende August ungefähr in der Größenordnung.
Mhm.
Und wir führen so ungefähr 400 bis 500 Katheterablationen jährlich.
Pro Jahr durch.
Pro Jahr. Mhm.
Nun kann man ja Katheter auch nutzen, um andere Herzrhythmusstörungen zu behandeln. Gibt ja einige, Vorhofflimmern ist nun die bekannteste. Welche anderen gibt es und wie nutzen Sie da den Katheter?
Genau, die zweithäufigste Form ist letztendlich, sind Kreiserregungen im Bereich des Herzinneren. Das sind meistens Patienten, die deutlich jünger sind. Ganz typisch weibliche Patientinnen zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr haben dieses Herzrasen mit plötzlichem Beginn, plötzlichem Ende, Dauer vielleicht 50 bis 30 Minuten, teilweise sehr hohe Herzfrequenzen zwischen 180 und 220. Das sind sogenannte Re-Entry-Tachykardien. Das ist ein englisches Wort. Das bedeutet, es sind Kreiserregungen im Herzinneren.
Ja.
Das ist also kein Vorhofflimmern. Vorhofflimmern ist eine völlig unregelmäßige Aktivität. Und diese Kreiserregungen sind durch eine zusätzliche Leitungsbahn bedingt, die wir dann mit einer Technik, in diesem Fall machen wir das, weil es eine punktuelle Ablation ist, mit Hochfrequenzstrom punktuell das Gewebe an dieser Stelle, die für diese Rhythmusstörung verantwortlich ist, zerstören.
Okay.
Mit extrem hohen Erfolgsaussichten.
Ja.
Die liegen bei diesen sogenannten Re-Entry-Tachykardien bei um und bei 95%.
Mhm.
Und dass diese Rhythmusstörung wieder auftritt im weiteren Verlauf, liegt bei nur ungefähr 3 bis 5%.
Okay, also eine sehr effektive Methode.
Sehr effektive
bei diesen
Methode. Da hat sich ausnahmsweise die Kältetechnik nicht durchgesetzt.
Ach, ja. Sonst ist es die Kältetechnik?
Sonst, ich finde, also persönlich, das ist so eine persönliche Meinung. Es gibt ja auch andere Verfahren. Es gibt zum Beispiel Laserverfahren, die in einigen Zentren durchgeführt werden. Es gibt das neue Verfahren der Elektroporation zum Beispiel, was ungefähr seit einem Jahr verfügbar ist. Und ich finde, die Kältetechnik existiert jetzt seit über 10, 15 Jahren.
Ja.
Das ist ein etabliertes Verfahren mit einem überschaubaren Risikoprofil.
Vielleicht zu Ihnen jetzt zum Abschluss nochmal. Wie sind Sie zur Medizin gekommen? Ein bisschen über einen Umweg, weiß ich.
Über einen ganz großen Umweg. Also größeren Umweg geht's gar nicht.
Über die Leiste.
Obwohl am Schluss Rhythmologen nennt man ja auch Elektrophysiologen. Also das Wort Elektro ist ein Teil der Lösung. Also ich habe tatsächlich angefangen, Elektrotechnik zu studieren.
Mhm.
Nicht nur angefangen, ich habe es auch fertig gemacht. Ich bin auch Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik.
Ja.
Und habe dann tatsächlich über einen Kommilitonen, der seinen Zivildienst im Rettungsdienst gemacht hat, bin ich auf die Medizin gekommen.
Das
heißt, ich habe angefangen als Sanitätshelfer, dann Aufbau, Rettungssanitäter.
Das ist so der klassische Weg, den viele ja in die Medizin gehen.
Ja. Dann habe ich gedacht, naja, willst du wirklich mit 50 bei Siemens in der Entwicklungsabteilung versauern als Diplom-Ingenieur? Und dann habe ich...
Dann lieber Elektroingenieur des Herzens.
Ja. Genau, dann habe ich Medizin studiert in Lübeck und Hamburg und bin sozusagen Elektroingenieur des Herzens geworden.
Und Kardiologie war dann auch gleich der Wunschbereich oder hat sich das im Laufe des Studiums ergeben?
Wenn man aus der Notfallmedizin kommt, ich habe auch einige Bücher im Bereich Notfallmedizin geschrieben, denkt man als erstes an die Anästhesie.
Genau.
Das ist eigentlich so der Klassiker.
Ja.
Aber irgendwie fand ich die Verfahren extrem spektakulär, die sich Anfang der 2000er in der Kardiologie aufgetan haben, sodass mich das irgendwie mehr interessiert hat.
Okay,
ja. Dann bin ich in die Kardiologie gerutscht.
Ja, zum Glück der Patienten.
Assistenzarztzeit hier am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf begonnen, abgeschlossen, war leitender Oberarzt gewesen.
Ja.
Und
jetzt Chef.
Und jetzt Chef.
Und was tun Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Letzte Frage.
Also wenn ich nicht in der Klinik bin, Katheter ablatiere, kümmere ich mich gerne um meine 2 Kinder.
Ja.
Ich fotografiere extrem gern. Ja. Haben Sie gerade gehört, als ich mit dem Fotografen mich da...
Ja, da habe ich auch gedacht, das wäre schon fast ein eigener Podcast, wie Sie beide da gefachsimpelt haben.
Genau.
Das ist noch eine Idee vielleicht.
Genau, ich fotografiere sehr gerne um Hamburg, Urlaubsfotografie, Reisen, Musik.
Ja.
Und Sport.
Ja,
also leitliniengerecht gehe ich 4-mal in der Woche zum Sport.
Nicht schlecht. Joggen oder abends, machen Sie so richtig?
Nee, Fitnesssport.
Fitnesssport, ja.
Joggen mag ich nicht. Ich ganz komisch, ich bin so ein Radfahrer.
Ja.
Ich bin in Oldenburg aufgewachsen und da wird einem das Joggen nicht so in die Wiege gelegt, sondern das Radfahren. Also ich bin totaler Radfahrfan. Mhm. Und ja, Sport 4-mal in der Woche finde ich schon extrem wichtig, um sich einfach fit zu halten. Das sind auch tatsächlich die Empfehlungen, egal welche kardiovaskuläre Erkrankung man hat, ob Bluthochdruck oder Vorhofflimmern oder Herzschwäche. 4-mal Sport in der Woche, eine halbe Stunde sollte drin sein.
Wir kommen auch immer wieder zurück. Also Sport, gesund ernähren, nicht rauchen. Es sind, egal über welches Krankheitsbild wir sprechen, eigentlich die Empfehlungen.
Absolut.
So auch heute.
Genau.
Vielen Dank, Professor Hoffmann, dass Sie da waren und so wunderbar aufgeklärt haben. Und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.